und Elia erschienen ihnen und redeten sich mit ihm. Und Petrus begann und sprach zu Jesus: Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich hier drei Hütten machen, dir eine und Mose eine und Elia eine. Und während er noch redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke, und siehe, eine Stimme kam aus der Wolke, welche sprach: Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe, ihn hört. Und als die Jünger es hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. Und Jesus trat herbei, rührte sie an und sprach: Steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen hoben, sahen sie niemand als ihn, Jesus allein. Vielleicht habt ihr dazu schon mal eine Predigt gehört zu diesem Text. Und mir ging es am Anfang des Jahres so, als ich da an dieser Stelle vorbeikam, dass es irgendwie, dass diese Geschichte neu lebendig geworden ist. Und das finde ich ja das Faszinierende an dieser Geschichte, an der Bibel an sich, dass sie lebendig ist. Das heißt, sie werden zu meiner Geschichte. Wenn ich die Bibel unter Anleitung des Heiligen Geistes lese, wird die Geschichte zu meiner Geschichte. Und das ist beides wahr. Die Bibel ist historisch, es ist wirklich passiert und sie lebt immer noch. Diese Geschichten sind nicht alt. Das Faszinierende ist, dass die Geschichte nicht Geschichte ist. Sie ist Gegenwart. Und in dem Moment, wo ich mit Jesus unterwegs bin, wird alles das, was da mal passiert ist, neu zu lebendiger Geschichte in meinem Leben. Und das ist faszinierend, oder? Das ist sehr faszinierend. Deswegen ist die Bibel nicht alt. Das ist nicht nur ein historisches Dokument. Das ist lebendiges Erzählen meines Lebens. Und wenn ich darin viel lese, werde ich viel verstehen von dem, was Gott tut und ist. Und deswegen wollen wir da mal so ein bisschen ein paar Aspekte rausgreifen. Man könnte eine ganze Woche darüber erzählen, aber ich möchte nur das mitnehmen, was man heute vielleicht auch fassen kann. Und auf ein paar Gedanken eingehen. Ich möchte da das überschreiben mit dem Thema: Zeugen Jesu werden vor Entmutigung bewahrt. Manche Christen sind kalt geworden, eingeschlafen. Da gibt es einfach kaum noch Liebe. Ja, sie kümmern sich um sich selbst, sind besorgt um ihren Besitz oder ihre Gesundheit oder sonst irgendetwas, sind damit ganz gefangen genommen mit ihrem Alltag und sie haben eigentlich keine Sicht mehr für andere. Da bleibt keine Zeit für irgendjemand sonst in ihrem Leben als für sie selbst. Aber es gibt auch Christen, die sind entmutigt. Wir haben, das habe ich euch schon mal erzählt, ich leite ein Missionswerk in Moldawien. Und wir unterstützen dort eine kleine Baptistengemeinde von 50 Menschen dort im Nordosten Moldawiens. Eine ganz arme Gegend, Durchschnittseinkommen 350 Euro. Und die Witwen und Witwer, die wir versorgen, die haben nichts. Ich kam jetzt frisch aus dem Einsatz zurück. Wir haben wieder bei Witwen Holz gehackt. Und manche von diesen alten Menschen, die wurden seit Jahren von niemand besucht. Und wenn man die in den Arm nimmt, dann berührt sie seit Jahren zum ersten Mal wieder einen Mensch. Wenn ich in der Bibel von den Aussätzigen lese, ja, Die so ausgestoßen waren, das sind so Aussätzige. Das sind so, mit denen niemand was zu tun hat. Niemand kennt die. Niemand kriegt das auch in Europa mit, dass es die gibt. Die leben in verlausten Häusern. Ich habe jedes Mal, wenn ich aus Moldawien zurück, das Problem, dass ich aufpassen muss, dass ich keine Wanzen mitnehme und keine Läuse. Ja, weil das alles verlaust ist da. So, muss ich um meiner Frau willen darauf achten, dass ich sauber zurückkomme. Ist nicht so ganz einfach, aber es geht. Wer nimmt so jemanden in den Arm? Wenn du weißt, der könnte Wanzen und Läuse haben. Wer fasst die an, diese Aussätzigen? Und dann wird mir das Herz warm, wenn ich merke, wir gehen da zu so einer Witwe, da liegen 3 Festkubikmeter Holz und jetzt müssen die gehackt werden. Und dann werden wir noch ein Klohäuschen aufstellen, ein Loch buddeln, Meter tief. Dann stellen wir so ein Klohäuschen auf und geben der Frau ihre Würde zurück, weil sie seit Jahren in so eine Schüssel kackt. Weil sie nichts hat und vergräbt das im Garten. Es gibt keine Kanalisation, manche haben noch nicht mal einen Wasseranschluss. Das ist Europa. Es ist bitterste Armut. Für die Menschen hat keiner Zeit. Und die kleine Gemeinde da vor Ort, die sind mittlerweile entmutigt, weil sie zu viel Arbeit haben. Sie schaffen es nicht. Sie können diese Menschen nicht versorgen. Ich fahre mit dem Vassili, dem Pastor, durch Kotogenimaris, ein Dorf. Und dann fängt er an zu weinen und sagt dann auf Rumänisch: Es sind so viele Menschen, denen ich nicht helfen kann. Und er ist so entmutigt, weil er sagt: Ich kann ihnen nicht allen helfen. Und wenn wir da mit Reisegruppen, Einsatzgruppen sind, dieses Jahr machen wir 17, haben wir 17 Einsatzgruppen, die da helfen, dann merkt man, mit wie wenig man mit Händen und Füßen das Leben eines Menschen verändern kann. Ja, das kostet uns nur 3 Stunden Arbeit, dann wird diese Witwe im Winter nicht erfrieren, bei minus 20 Grad und eingeschlagenen Scheiben und einer undichten Tür. Weil sie nichts anderes hat als einen kleinen Holzofen und das Holz, das sie braucht für den Winter, kostet sie 3 Monatsrenten. Die hat sie nicht. Das heißt, es besteht die Wahrscheinlichkeit, dass sie erfriert. Wir hatten Valeri letzten Herbst besucht. Valeri ist diesen Winter erfroren. Er ist aus seinem Haus rausgegangen, ist hingefallen und ist draußen erfroren. Das ist bitter, das ist Not, das ist richtig Armut. Und da merke ich, manche Christen, die sind nicht kalt, die sind einfach entmutigt. Und für die hat Gottes Wort auch eine Ermutigung. Und ich glaube, für diese Leute ist der Text heute, die eigentlich viel arbeiten, die viel unterwegs sind und die auf dem Dienst für den Herrn an Punkte kommen, wo sie irgendwie der Mut verlässt, wo die Kraft fehlt, wo man sagt, ich kann nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Gibt es so Momente, wo man das Gefühl hat, Herr, ich kann nicht mehr. Das schaffe ich nicht. Ich liege manche Nacht wach, weil mir die Gedanken kreisen, weil es so viele Probleme gibt, ja? Natürlich sollen wir uns nicht sorgen. Das ist auch schön. Glaube ich auch, dass man das nicht muss. Aber es kommt nun mal. Wir sind Menschen, wir sind begrenzt. Und manchmal brauchen wir solche Jenseitsaugenblicke, wie dieser Moment hier, der zu einem Schlüsselmoment im Leben von Petrus wird, dass wir wieder ermutigt werden. Wir sind hier nicht alleine. Und wir sind nicht nur auf uns geworfen. Und mancher braucht so einen Ermutigungsmoment. Deswegen der erste Punkt ist, Zeugen Jesu werden vor Entmutigung bewahrt durch die Allgegenwart der jenseitigen Welt. Werden bewahrt durch die Allgegenwart der jenseitigen Welt. Was wir hier erleben auf diesem Berg, in den ja alle 3 Evangelisten uns reinnehmen, diese Szene wird von allen beschrieben, ist, dass hier mehrere übernatürliche Dinge gleichzeitig passieren. Erstmal sind sie dort mit Jesus, diese 3 Jünger, und rechnen ja damit gar nicht. Es passiert etwas vollkommen Überraschendes. Nobody hatte an dem Morgen beim Frühstück damit gerechnet, dass das passieren würde. Das war total überraschend. Die sind völlig überwältigt von dem Augenblick. Und wir spötteln manchmal so ein bisschen über den Petrus, dass er da so einen komischen Vorschlag macht mit dem 3 Hütten bauen. Ne? Aber mir wäre auch nichts Besseres eingefallen. Also was hätte ich denn gesagt? Ja, es kommt völlig unvorbereitet. Und Gott macht ihn nicht lächerlich dafür. Was soll der arme Mann sagen? Gott geht da auch nicht drauf ein, auf diese Aussage. Aber sie steht da, weil der Apostel nichts zu sagen. Was willst du dazu sagen, wenn Gott so überwältigend in dein Leben eingreift? Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, dass Gott überwältigend in dein Leben eingreift. Das haben wir nicht so oft. Aber es gibt so Momente. Ich hatte so einen Moment im Frühjahr 2021. Ich war Verantwortlicher für die Gemeinde, Infektionsschutzbeauftragter. Ne? Kennt ihr den Titel noch? Haben wir alles verdrängt. Alles mit dem C-Wort ist böse. Und ich war auch in der Schule natürlich als Schulleiter ständig damit beschäftigt. Ich habe 1500 Seiten Corona-Verordnung umsetzen müssen. Ich habe die mal gezählt. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, womit ich meinen Alltag verbracht habe. Ja? Nur noch Corona-Verordnung lesen. Und da muss man alle anweisen und jeder motzt rum. Und die einstänkern, die Eltern, die verklagen sie. Und die Schüler haben keinen Bock. Und jeder lädt seinen Mist auf meinem Schreibtisch ab. Gemeinde auch und Schule auch und jeder mobbt, ne? Da gibt es immer einen, dem können wir auf den Deckel hauen. Ich habe die Verordnung ja nicht gemacht, ne? Muss ihn umsetzen. Dann bin ich am 7. März, meinem Geburtstag, stehe ich morgens auf und ich bin entmutigt. Ich bin richtig entmutigt. Und dann schickt meine Schwester mir aus Papua-Neuguinea, sie ist da Missionarin gewesen mit PNG, Ethnos, dieses Lied von City Alight, Yet Not I, But Through Christ in Me. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Nicht durch mich, sondern durch Christus in mir. Und ich höre dieses Lied und in dem Moment habe ich einen heiligen Augenblick. Es tritt diese jenseitige Welt übernatürlich in mein Leben. Und es ist, als würde der Herr Jesus selbst seine Hand auf meine Schulter legen und sagen, Ingo, nicht durch dich, sondern durch mich wirst du das tun. Dann bin ich ins Badezimmer gegangen und habe so viel geheult wie noch nie in meinem Leben. Ich habe 20 Minuten geheult, die ganze Badewanne voll gefühlt. Habe ich noch nie erlebt. Es war ein überwältigender Moment. Das vergisst man nicht. Das ist ein überwältigender Augenblick. Es gibt nicht viele von diesen Momenten im Leben, aber es sind erweckende, überwältigende Augenblicke, wo Gott in unser Leben tritt und du weißt, Jesus war jetzt hier. Ich weiß nicht, ob du so einen Moment schon mal gehabt hast, aber wenn du ihn gehabt hast, wirst du das nie wieder vergessen. Ich hatte an diesem Morgen einen überwältigenden Moment und den haben die Jünger hier auch. Das ist ein überwältigender Augenblick. Und das, was hier passiert, ist, dass der Körper von Jesus anfängt zu leuchten wie die Sonne. Warum ist das so? Weil die Deborah hatte das in ihrem Lied schon gesungen, die Gott lieben, werden sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht. Da steht die Liebe Gottes in Person. Und die geht auf in ihrer Pracht. Ja, und ich glaube, dass man das Menschen abspürt, die Jesus lieben. Es gibt solche Sonnen in unserem Leben. Es gibt solche Ankermenschen. Es gibt solche Lichtgestalten. So Leute, die strahlen etwas aus von der Liebe Gottes, weil sie selber Jesus lieben. Und dann kommt in diese Szene Mose und Elia hinein. Und ich will da jetzt gar nicht so auf diesen ganzen theologischen Hintergrund eingehen, dass der Mose für das Gesetz steht und Elia für die Propheten, sondern mir wird deutlich, sie sind sicherlich die geistlichen Autoritäten gewesen der bisherigen Bibel, des Alten Testamentes. Alles das, was bisher aufgeschrieben war, konnte man in diese beiden Kategorien packen. Die waren 800 Jahre nacheinander gestorben, aber sind nicht tot. Sie sind da. Die Zeit ist stehen geblieben. Offenbar hat die Zeit bei Gott eine andere Bedeutung. Ich weiß nicht, sie sind ja irgendwo in einem Alter auch stehen geblieben, nicht als Säuglinge stehen sie da, sie stehen da wahrscheinlich als Männer so irgendwie in einem gesunden Zustand, wie sie aussahen, als sie dann ablebten oder so. Aber sie stehen dort mit dem Herrn Jesus zusammen. Und es wird auf einmal deutlich, dass es sehr viel mehr Wesen im Jenseits gibt als im Diesseits. Ich bin der festen Überzeugung, dass Gott viel, viel mehr Wesen geschaffen hat, die wir nicht sehen können, als die wir sehen können. Und so umgibt eine geistliche Welt von Wesen, die so fantastisch sind, dass wir uns das gar nicht vorstellen. Und es gibt sehr, sehr viel mehr von denen, als es Menschen gibt. Und diese Wirklichkeit ist real, ist keine Fantasie, ist keine Erzählung, ist kein Märchen. Das ist nichts, was wir uns in Fantasy-Filmen von den Avengers angucken müssten. Ja, das muss Pixar uns nicht erst machen. Das ist biblisch, das ist da. Diese geistliche Welt ist mächtig, unglaublich beeindruckend. Und wir sind dort nur sterbliche Menschen. Und man wird erinnert an diese Szene in Dothan, in 2. Könige 6, wird das ja berichtet, wie der Gehasi mit dem Elisa vor in Dothan ist und Angst hat. Und dann sagt der Elisha, betet, hab keine Angst, denn auf unserer Seite stehen viel mehr als bei ihnen. Und dann betete Elisha, Herr, öffne ihm doch die Augen. Da öffnete Jahwe die Augen des Dieners, und er sah auf einmal, dass der ganze Berg rings um Elisha von Pferden und Streitwagen aus Feuer wimmelte. In dem Moment hatte der Gehasi keine Angst mehr. Die jenseitige Welt war für einen Augenblick ins Diesseits reingebrochen. Manchmal denke ich, Herr Jesus, ich würde gerne die Engel sehen mit meinen Augen, die mich begleiten. Ich bin der Überzeugung, dass jeder von uns einen Engel hat. Und das meiste, was die tun, kriegen wir gar nicht mit. Die geistlichen Kämpfe um unser Leben kriegen wir überhaupt nicht mit. Wir merken das gar nicht. Aber dieser Saal ist voll mit ihnen. Sie sind von Gott gesandt. Es sind Geister, die uns dienen sollen. Und sie achten auf uns. Und Gott ist da. Wir machen uns das oft nur nicht bewusst. Wie anders würden wir Entscheidungen treffen im Bewusstsein, dass diese jenseitige Welt gerade real ist. Sie ist da. Die Augen sehen das nicht. Aber wir können sie mit den Herzensaugen sehen. Und deswegen wird dieser Augenblick zu einem Schlüsselmoment im Leben von Petrus. Er schreibt das in seinem Vermächtnis im zweiten Buch, zweiten Petrusbrief, dass sie sich keineswegs, schreibt er, auf Mythen oder frei erfundene Geschichten gestützt haben, als sie ihnen von Jesus erzählten, sondern wir haben seine herrliche Größe mit eigenen Augen gesehen, sagt er. Er erinnert sich am Ende seines Lebens an diesen Schlüsselmoment, der ihn als Apostel Paulus auf Kurs gehalten hat. Denn er schreibt seine Briefe an eine verfolgte Gemeinde, die einen unglaublichen Druck hatten. Und es sind diese Schlüsselmomente der Bewahrung Gottes, die diese Menschen auf Kurs halten. Unser Pastor Vassili da in Moldawien hat zwei Mordanschläge der orthodoxen Kirche überlebt. Die orthodoxe Kirche praktiziert eine aktive Christenverfolgung in Moldawien. Redet kein Mensch in Deutschland drüber, aber findet da statt. Haben ihm Molotow-Cocktails in seinen Gottesdienst geworfen. Mit einer Gruppe von 20 Leuten wollten sie ihn erstechen, ne? Kam bewaffnet in seinen Gottesdienst, wollten ihn erschlagen. Und da passieren wundersame Dinge. Da fliegt so ein Molotow-Cocktail in sein Haus und Gott bläst das einfach aus. Pupp, ist weg. Ist ein Wunder. Da greift Gott ein. Ja? Da passieren Dinge, Menschen, die verfolgt werden, erleben Dinge, die wir in unserem Wohlstand oft gar nicht erleben. Aber Gott achtet auf seine Leute. Er ist da. Er kriegt das mit. Der ist schon da, bevor das Unglück passiert, und er bleibt noch da, wenn es weiterzieht. Und der Petrus erinnert sich daran, an diesen Moment, denn damals empfing von Gott dem Vater Ehre und Herrlichkeit, damals als eine Stimme von dem höchsten Herrlichkeit an ihn erging, dies ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich Freude. Und davon erzählt er und sagt er, das ist eine, und eine noch festere Grundlage haben wir in dem prophetischen Wort. Das eine ist, was ich erlebe, sagt Petrus, aber noch wichtiger ist Gottes Wort. Das ist noch fester. Wir brauchen beides. Wir brauchen Alltagserfahrung mit Jesus und wir brauchen sein Wort. Wenn wir Menschen sind, die nur sein Wort haben, aber im Alltag Jesus nicht erleben, dann ist der Glaube irgendwann tot. Es muss sich widerspiegeln in unserem Alltag, dass Jesus real ist. Und das spüren Kinder, Teenager. Die merken, ob das, was wir mit Jesus erleben, auch wirklich stattfindet. Oder ob das nur Theorie ist. Oder Berichte aus der Vergangenheit. Ob wir so Konservenchristen sind, die mal was mit Jesus erlebt haben. Aber eigentlich ist er im Moment gar nicht da. Denn eins muss uns klar sein, das hier passiert alten Männern. Das passiert Menschen, die alt geworden sind und täglich mit Gott unterwegs waren. Und das macht ihren Glauben so unglaublich attraktiv. Es ist diese reale Begegnung mit Jesus im Alltag, weswegen junge Menschen Interesse haben am Glauben. Es ist nicht die Apologetik und die Logik, mit der wir Leute überzeugen, sondern es ist die Freude am Heiland, den man jemandem abspürt, der nicht leidet unter seinem Christsein, sondern der gerne für Jesus unterwegs ist. Der zweite Punkt, es wird dort geschrieben, gelesen, und er wurde vor ihnen umgestaltet. Ich habe hier auf meiner Folie so einen König von hinten mit so einer Königskrone, wie der so auf sein Reich guckt. Das zweite ist, Zeugen Jesu werden vor Entmutigung bewahrt durch den Trost, Gott wird alles richtigstellen. Was passiert hier? Sie sehen Jesus in Herrlichkeit, oder? Worauf warten wir Christen? Wir warten darauf, dass wir Jesus sehen in Herrlichkeit, oder? Das hat schon gegeben. Das ist kein Moment, der irgendwann mal passieren wird, den es noch nicht gegeben hätte. Das gab es schon. Das wird nur wieder passieren. Weil es sichtbar passiert, aber weil es jetzt auch passiert. Jesus war verherrlicht dort auf diesem Berg und er macht das deutlich. Und wenn im zweiten Thessalonicher Brief Paulus den Thessalonichern schreibt, Kapitel 1, 6, 8, denn so zeigt es sich, dass Gott gerecht ist. Er wird denen, die euch jetzt unter Druck setzen, mit Bedrängnis heimzahlen und euch den Bedrängten mit Erholung. Und das werden wir miteinander erleben, wenn sich der Herr Jesus vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht in loderndem Feuer zeigen wird, dann wird er es denen heimzahlen, die von Gott nichts wissen wollten und dem Evangelium unseres Herrn Jesus nicht gehorcht haben. Das ist eine Gemeinde, die war enorm unter Druck geraten. Paulus hatte Sorge um die, schickt da den Silas und den Timotheus hin und kriegt die Rückmeldung, es geht denen eigentlich gut. Die haben einen Glauben, der ist wirklich ein Vorbild. Die Gemeinde steht fest. Und dann kann er ihnen das schreiben. Ihr wisst, ihr Lieben, ihr habt jetzt unglaublich Druck, aber Jesus wird das richtigstellen. Das wird nicht, er lässt es nicht laufen. Das ist aufgeschrieben. Und was auch wichtig ist, ist, Jesus ist immer schon da. Er hat nämlich gesagt, ich bin bei euch alle Tage. Es wird nicht erst sein, dass Gott das tut, wenn er sichtbar wiederkommt. Er tut das jetzt auch schon. Und er weiß, die Glückseligen aus der Versuchung zu retten. Das macht er nicht erst mal. Wir müssen nicht auf einen Augenblick warten, wenn Jesus dann endlich mal in unser Leben eingreift. Nein, das tut er jetzt auch schon. Das hat er immer getan. Und wenn Jesus eins kann, dann ist das Gemeinde gründen. Ich habe geglaubt, ob ich es mal erzählt habe, dass ich MyHeritage gemacht habe. Ja, so. Kennt ihr MyHeritage? Wer kennt das? MyHeritage? Ah, guck. Hast du es gemacht? Okay, muss man nicht machen. Ich erzähle es euch nur. Man kann seine DNA einschicken, ja, nach Amerika. Ja, würde man alle sagen, mach das nicht. Naja, ist egal. Ich habe es gemacht und auf der Suche nach Verwandten. Ne? Ich habe meinen Verwandten väterlicherseits, weiß ich nicht, gibt's nicht. Da gibt's so ein Dead End. Habe ich da eingeschickt und da kriegt er so eine Rückmeldung, was für Ethnien in meine Vorfahren sind. Ja, und kann über dieses Website MyHeritage einen Stammbaum erstellen mit Blutsverwandten sozusagen. Und ich kann meine Verwandtschaft 15 Generationen zurückverfolgen. Bis 1590. So, das bedeutet, wenn ich das mal umrechne, 15 Generationen von 2026 bis 1590 und übertrage das mal auf die Zeit, die es die Gemeinde schon gibt, dann sind wir die 70. Generation. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass Jesus die Gemeinde schon 70 Mal neu gegründet hat. 70 Mal. Es müssen wir sich alle bekehren, es müssen wieder alle das Evangelium hören, es müssen wieder alle sich taufen lassen, es müssen wieder alle die Bibel lesen, es müssen wieder alle alles machen, was alle immer machen müssen. Und das klappt, und zwar schon 70 Mal. Und es gab dabei schreckliche Zeiten. Fürchterliche Vernichtung. Es gab drei Viertel der Zeit noch nicht mal eine Bibel. Und Gott hat die Gemeinde trotzdem gebaut. Also wenn wir eins wissen, Jesus kann Gemeindegründung. Das hat er richtig raus. Und er wird an uns nicht scheitern, da bin ich ganz sicher. Und KI ist kein unlösbares Problem. Und diese ganze Technik auch nicht. Wir haben halt Probleme, die unsere Eltern nicht hatten, und die müssen wir halt lösen. Ist unser Job. Alle anderen Generationen hatten andere Probleme, mussten sie auch lösen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir uns das bewusst machen. Wenn Jesus eins kann, ist das Gemeinde gründen. Er wird auch uns gebrauchen, Gemeinde zu gründen. Manchmal überspringt Gott auch eine Generation. Ja? Dann sind der Großvater, ist gläubig, Großmutteltern, die Kinder nicht und die Enkelkinder sind wieder gläubig. Wird meine Generation übersprungen. So what? Das Leben, das Jesus ist, ist nicht aufzuhalten. Wenn wir das mal vergleichen mit dem Alten Testament, das ist eine einzige Abfolge von Tod. Da kommt eine Generation, die fürchtet Gott nicht, kommt eine nächste Generation, die fürchtet Gott nicht, kommt eine nächste Generation, die fürchtet Gott nicht. Und selbst durch die geht der Glaube weiter. Bis zum Heiland. Aber jetzt ist Gemeinde gegründet worden von dem, der gesagt hat, ich bin das Leben. Und jede Generation ist voller Leben, volle Gemeinde. Bekehren sich Menschen auf dem ganzen Globus. Immer wieder und immer wieder. Und es hört nicht auf. Es hört nicht auf. Die nächste Generation wird auch Christus finden. Gott wird auch mit der nächsten Generation Gemeinde machen. Und mit denen wird er auch wieder Gemeinde machen. Das hört nicht auf, weil er hat gesagt hat, ich bin das Leben. Das hört nicht auf, ihr Lieben. Und an uns wird er nicht scheitern. Vielleicht überspringt Gott mal unsere Generation. Kann sein. Dann geht es halt in den Enkeln weiter. Deswegen ist es wichtig, dass wir standhaft bleiben und dass wir nicht auf den komischen Gedanken kommen, es würde immer alles schlimmer, weil das stimmt nicht. Manchmal reden Christen sich so eine immer schlimmer Theologie ein. Ne? Aber ich würde sagen, immer schlimmer war schon immer. Ja, immer schlimmer war schon immer. Ich habe mal mir die Mühe gemacht, habe mal rausgesucht, mit KI ist das ja nicht so schwer, gibt es eigentlich Zitate von großen Kirchenvätern, die gesagt haben, jetzt das Ende der Welt. Findest du in jedem Jahrhundert, angefangen mit Paulus. Ne, der hat nämlich gesagt, in den letzten Tagen werden schlimme Zeiten kommen. Und er meinte seine Zeiten. Und der Paulus hat mit der Entrückung gerechnet, oder? Hat er. War aber nicht. Was bedeutet das? Zweites Jahrhundert. Justin der Märtyrer sagte, wir erwarten den Tag des Gerichts, an dem der Herr in Herrlichkeit wiederkommen wird und die Zeichen zeigen, dass er nahe ist. Zweites Jahrhundert. Drittes Jahrhundert. Irenäus von Lyon. Die Welt läuft auf ihr Ende zu. Alle Zeichen, die von unserem Herrn vorhergesagt wurden, beginnen sich zu erfüllen. Drittes Jahrhundert. Viertes Jahrhundert. Basilus der Große. Es ist, als ob die Welt in Trümmern zerfällt, die Sitten der Menschen verfallen, wir stehen am Rande des göttlichen Gerichts. Viertes Jahrhundert. Fünftes Jahrhundert. Augustinus von Hippo. Vielen bekannt. Die Welt ist wie ein alter Mann, der müde geworden ist. Es ist nicht verwunderlich, dass wir mehr Übel als Gutes sehen. Er rechnete mit dem Ende. Kam aber nicht. Achtes Jahrhundert, ich überspringe ein paar, wir können nicht alle heute vorlesen. Werner Rebilis. Die letzte Zeit der Welt ist angebrochen. Viele Zeichen zeigen, dass das Ende nahe ist. Achtes Jahrhundert. Neuntes Jahrhundert. Zehntes Jahrhundert. Aber von Florey sagte, viele glauben, dass das Jahr 1000 das Ende der Welt bringen wird, denn die Zeiten sind voll Bosheit. Das ist über 1000 Jahre her. 16. Jahrhundert, Martin Luther. Die Welt ist am Abend, der Tag ist vergangen, es wird Mitternacht. Das ist 500 Jahre her. 18. Jahrhundert, Jonathan Edwards, der Erwecker Englands und Amerikas. Dies ist gewiss die sündigste Zeit, die die Welt je gesehen hat. Das Ende kann nicht mehr fern sein. 19. Jahrhundert, Charles Spurgeon. Schaut auf unsere Städte, die Sünde blüht und das Evangelium wird verspottet. Der Tag des Herrn ist nah. 20. Jahrhundert, Tozer. Wenn Gott Sodom nicht richtet, muss er sich bei dieser Generation entschuldigen. Immer schlimmer war schon immer. Es war schon immer das Ende der Welt. Ich schätze meinen Bruder Roger Libby, aber er würde mich als Irrlehrer bezeichnen. Weil ich sage, dass die Endzeit begonnen hat mit der Gemeinde. Und seitdem sind die letzten Tage. Und die sind böse. Und das war nie anders. Weil die Erde ist rund und die Menge aller Übel ist eine Konstante. Wir erwarten, dass der Herr wiederkommt. Das soll uns Mut machen. Aber es soll uns nicht lähmen. Und ich habe den Eindruck, dass das Gejammer von Christen, es wird immer schlimmer, dazu führt, dass sie die Hände in den Schoß legen und sagen, es wird ja immer schlimmer, was sollen wir auch machen? Dabei gäbe es eine Menge zu tun. Lass uns die Ärmel hochkrempeln. Es gibt eine Menge alte Menschen, die brauchen Betreuung und die sind offen für den Heiland. Es gibt eine Menge Arme, Waisen und Witwen, die wollen überleben. Und wir haben die Botschaft der Liebe. Lass uns hingehen, ihnen helfen. Es gibt eine Menge zu tun. Wollen wir uns mit diesem immer schlimmer doch nicht lähmen? Denn es könnte sein, dass wir noch 200 Jahre auf der Erde sind. Wir wissen nicht, wann die Stunde ist. Der Herr hat gesagt, wir wissen noch, nicht mal er weiß es. Nur der Vater weiß, wann der Moment gekommen ist. Also sollten wir es so tun, als würde es einfach so weitergehen. Und es gibt eine Menge zu tun in unserer Zeit. Und das sollte uns klar machen, die Klage über den zunehmenden Verfall ist so alt wie die Menschheit. Es war immer schon immer schlimmer. Und wenn ich mir in den Propheten Jeremia angucke, da muss ich sagen, bei den Zuständen sind wir noch nicht. Da geht es uns deutlich besser. Das war Volk Gottes. Das bedeutet nicht, dass Jesus nicht bald wiederkommen kann, aber wir sollten uns vor überzogener Schwarzseherei und am Ende auch erkalteter Liebe und Tatenlosigkeit hüten. Das ist nicht angemessen. Das düstere Gerede vom immer schlimmer schwächt den Glauben und wir sollten mit Freude den Heiland erwarten und es halten wie die Aussage, die Luther hierzu geschrieben wird. Wenn ich wüsste, dass es morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Das Dritte. Das lesen wir. Und siehe, Mose und Elia erschienen ihnen, unterredeten sich mit ihm. Sie unterredeten sich mit ihm. Das Dritte ist, Zeugen Jesu werden vor Entmutigung bewahrt durch die Perspektive der Tiefenschärfe. Ne? Warum haben wir Tiefenschärfe? Warum können wir 3D sehen? Weil wir zwei Augen haben. Ne? Also mit einem Auge kann man keine Entfernung abschätzen. Das 3D-Sehen, die Tiefenschärfe haben wir nur, weil wir Stereo sehen können. Und das ist sozusagen der zweite Blick, den wir brauchen. Neben der Vernunft, die Gott uns gegeben hat, hat er uns ein Auge des Glaubens gegeben. Und erst beide Blickwinkel, beide Sichtweisen geben am Ende eine Tiefenschärfe. Der Jesus schreibt das, sagt das in der Bergpredigt, denkt nicht, dass ich gekommen bin, um das Gesetz oder die Worte der Propheten außer Kraft zu setzen. Ich bin nicht gekommen, um sie aufzuheben, sondern sie zu erfüllen. Wisst ihr, das, was da steht auf diesem Berg, ist die ganze Bibel. Da steht das ganze Alte Testament und das ganze Neue Testament zusammen. Mose und Elia stehen für das Alte Testament und Jesus steht für das Neue Testament. Sie sind eine Einheit. Das ist alles Bericht. Und als es dann heißt, und sie sahen niemand als Jesus allein, war klar, er ist der Inhalt der ganzen Bibel. Und Gott hat diesen wunderbaren Augenblick geschaffen, der die Apostel unfassbar ermutigt hat. Das hat ihnen Kraft gegeben für ihren Alltag. Mose wollte das Land sehen, als er das gebeten hat. Ich möchte das Land sehen, aber das, was er sieht Jesus. Und wie weit kann Mose sehen auf diesem Berg Nebo? Zusammen mit Elia auf dem Berg. Er sieht nur Jesus. Er sieht nur Jesus. Ich werde da später noch mal was zu sagen, will das jetzt nicht vorwegnehmen. Worüber unterhalten die sich? Die unterhalten sich über das Ende, das Jesus in Jerusalem nehmen wird. Und sie unterhalten sich über alles das, was er im Gesetz angekündigt hatte, steht gerade leibhaftig vor ihm. Wenn ich in den Büchern Moses lese, geht mir immer das Herz auf. Ich liebe das dritte Buch Mose. Ich liebe diese Texte, die uns vorbereiten auf ein Leben der Nachfolge. Wenn wir uns in die Reinheitsvorschriften mal begeben, ne, 3. Mose 11 bis 15, dann denken wir, meine Güte, wieso hat Gott denn da so ewig lange Verordnungen erlassen bei der Heilung von Aussatz? Ewig lange Kapitel. Mit einer Zeremonie und Reinigungsvorschriften, unfassbar. Allein die Diagnose war der Hammer. Es gibt keine Kapitel, die so lang sind im Gesetz 3. Buch Mose, wie die Regelungen zum Aussatz. Und dann gab es das Gesetz zur Feststellung der Heilung von Aussatz. Eine unfassbar komplizierte Zeremonie mit x verschiedenen Tagen und Vorgängen. Und was als der Markus berichtet, dass ein Aussätziger in Kapitel 1 zu Jesus kommt und sagt, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und Jesus sagt, ich will, sei gereinigt. Geh hin zum Priester und zeige dich dem. Da war der Kerl erstmal völlig überfordert. Der arme Priester. Der hatte gar keine Ahnung, was da steht. Das war noch nie praktiziert worden. Noch niemals. Jetzt musste der erstmal nachlesen, der arme Kerl. Ja, und hat gedacht, meine Güte, ist das kompliziert, das kriege ich ja gar nicht alles auf die Reihe. Wie mache ich denn das? Da wird erstmal eine Versammlung einberufen worden sein, so eine Art Konvent, dass sie erstmal dieses Gesetz studieren, dass sie das vernünftig abhalten. Riesenaufwand. Warum? Ist nie praktiziert worden. Warum? Weil das Gesetz zur Heilung des Aussatzes, es gab nur eine einzige, die von Aussatz geheilt wurde. Eine Jüdin wurde von Aussatz geheilt. Das war Miriam. Und wie ist sie geheilt worden? Auf das Wort Gottes hin. Gott hatte sie aussätzig gemacht und Gottes Wort hatte sie geheilt. Keine Zeremonie, kein Blutopfer, gar nichts. 7 Tage außerhalb des Lagers und auf Gottes Wort wurde sie geheilt. Was war für die Juden also klar? Die einzige Heilung von Aussatz, die eine Jüdin je erlebt hat, war durch das Wort Gottes. Was macht Jesus? Er heilt auf, ich will, sei gereinigt. Und damit sagt er, ich bin Gott. Dieses Gebot hatte nur einen einzigen Sinn. Es war die Fanfare, die den Messias ankündigt. Und damit das auch jeder mitkriegt, hat Gott das so kompliziert gemacht, dass die auch keiner überhört. Ist doch faszinierend, oder? Und wenn man sich mit diesen Details beschäftigt, geht einem das Herz auf. Warum hat Gott das Kapitel 13, 14 mit den vielen Reinheitsvorschriften für rein und unreine Tiere gemacht? Weil es ein Training ist fürs Herz. Wir trainieren, was es heißt, mit einem heiligen Gott Umgang zu haben. Da ist Training nötig. Und es wurde den Juden ein Gewissen antrainiert, eine Wahrnehmung, eine Sensorik, ein Bewusstsein, was das bedeutet, mit einem heiligen Gott umzugehen. Und wie lernst du das? Indem du die Augen aufmachst. Der kann immer so ein Viech über den Weg krabbeln, das unrein ist, du latschst da drauf, zack, bist du unrein. Katastrophe. Oder du setzt dich auf irgendeinen Platz, wo gerade ein Unreiner gesessen hat, bist du unrein, bums. Also wie laufen die Leute durch die Gegend? Mit 1000 Sensoren, hypersensibel. Ja, du bist ja ständig dich am Umgucken. War da schon mal jemand? Hat da mal jemand irgendwas gemacht? Darf ich mich da hinsetzen? Was ist das für ein Vieh? So sind die durch die Gegend gelaufen. Sie merken, was das bedeutet, mit einem heiligen Gott Umgang zu haben. Das ist wirklich kompliziert. Und Nadab und Abihu haben das gemerkt, wenn du das nicht beachtest, dann fällt Feuer vom Himmel und bringt dich um. Dieser Gott ist Hochstrom. Und wenn du nicht aufpasst, rafft dich das einfach da weg. Sie trainieren, was es bedeutet, mit einem heiligen Gott Umgang zu haben. Und das ist alles eine Vorbereitung der Sehnsucht darauf, wir brauchen einen, der für uns ein Stromschutz ist. Wir brauchen einen, der uns von diesem Krampf befreit. Wir überleben das nicht. Wir überleben die Gegenwart des heiligen Gottes nicht. Wir brauchen echte Erlösung. Alles Hunger auf Jesus. Toll, oder? Ich finde das super. Da steht der Mose auf diesem Berg und ihm wird auf einmal klar, alles, was er gesagt, da aufgeschrieben hat, wird erfüllt in Jesus. Und das geht genauso mit dem Elia, ja, der erzählt, die Propheten haben ja nicht von der Zukunft primär erzählt, sie haben ja in das Alltagsleben der Menschen gesprochen. Die meisten Texte in Jeremia sind keine Zukunftsvorhersagen, sondern sind Beschreibung der grausamen Wirklichkeit. Was macht ihr da? Ist eigentlich Ermahnung, Schimpfen, Drohen von Gericht. Und jetzt erkennt er denjenigen vor sich, der das alles wusste und der seinem Volk trotzdem die Treue gehalten hat. Wie oft hätte dieses Volk schon vernichtet werden müssen? Aber steht da immer noch. Gott ist treu. Und was darf der anschauen, der Elia, der Mose, was darf der sehen? Niemand außer Jesus allein. Kommen wir gleich nochmal am Ende zu. Das vierte ist, Zeugen Jesu werden vor Entmutigung bewahrt durch die Gewissheit, dass Gott jedes aufrichtige Gebet auf wundersame Weise erhört. Da steht der Mose vor dem Land Kanaan. In 5. Mose 3 lesen wir von seinem Gebet. Er schreibt dieses Buch ja am Schluss, Abschluss seines Lebens, als Auslegung der 4 Bücher Mose. Und er hat eine Bitte an Gott. Wenn es dir möglich ist, lieber Herr, lass mich doch ins Land. Ich möchte ins Land. Und Gott sagt nein. Und er sagt das auch ganz hart. In 5. Mose 3 können wir das mal eben nachlesen. 5. Mose 3, Vers 23. Damals flehte ich Jahwe um sein Erbarmen an und Jahwe, mein Herr, sagte ich, du hast begonnen, deinem Diener deine Größe und Macht zu zeigen. Welcher Gott im Himmel und auf der Erde könnte es deinen Werken und gewaltigen Taten gleichtun? Lass mich doch auch hinübergehen und das gute Land auf der anderen Seite des Jordan sehen, das gute Bergland und den Libanon. Doch wegen euch war Jahwe zornig über mich und hörte nicht auf mich. Er sagte genug, kein Wort mehr davon. Ich finde diese Stelle fürchterlich frustrierend. Was war Mose nicht ein Mann Gottes, oder? Der von ihm mit Angesicht zu Angesicht sprach. Was hatte Gott Mose nicht angeboten? Er hat ihm dreimal gesagt, ich werde dieses Volk vernichten, werde dich zu einem eigenen Volk machen. Er hat gesagt, nee, das will ich nicht. Was werden dann die Feinde denken? Und jetzt hat er nur eine einzige Bitte. Und er sagt Gott, nö, kriegst du nicht. Ist doch grausam, oder? Kann man nicht verstehen. Gott lässt ihn das Land sehen vom Berg Nebo aus. Der Berg Nebo ist etwa 750 Meter weit. Wer man ein bisschen mit dem Satz des Pythagoras auskennt, weiß, man kann von so einer Höhe ungefähr 100 Kilometer weit sehen. Bis zum Libanon sind es 150 Kilometer. Aber er sieht trotzdem dieses Land. Gott hebt die Erdkrümmung für den Mose in diesem Augenblick auf. Der sieht Dinge auch in einer Weite, die man mit menschlichem Auge nicht sehen kann. Der kriegt ein anderes Sehvermögen. Und dann stirbt er. 1600 Jahre später ist Mose im verheißenen Land. Dort auf dem Berg mit Jesu. Und er sieht aber nicht das Land. Er sieht Jesus allein. Hatte Gott seine Bitte erhört? Gott hat sie erhört. 1600 Jahre später. Gott hat die Bitte erhört von Mose. Was wird mir klar an dieser Situation? Gott, für Gott ist der Tod keine Grenze. Und wenn wir beten, sollten wir nicht meinen, weil es den Tod gäbe, würden Gebete nicht erhört. Das ist nicht so. Für Gott spielt Zeit und der Tod keine Rolle. Und ich bin mir sicher, dass Gott, wie er das verheißen hat, jedes Gebet erhören wird. Aber das geht nur außerhalb unserer Begrenztheit. In der Offenbarung wird uns berichtet, dass Gott Gebete aufbewahrt wie Lebewesen. Sie sind dort wie in Schalen voll goldenem Räucherwerk. Ich stelle mir das so vor, jedes Gebet ist ein Lebewesen, das geboren wird, das Gott niemals wegtun wird. Es kommt in eine goldene Schale und es erfüllt den Himmel mit Wohlgeruch. Und jedes Gebet, das wir je gesprochen hat, ist wie ein Lebewesen, das Gott aufbewahrt. Das ist dort in seiner Gegenwart. Sehr viele Schalen voll Räucherwerk. Und jedes dieser Gebete lebt. Wenn wir reden, ist das nicht einfach Geplapper. Wenn wir ernsthaft beten, werden diese Gebete aufbewahrt vor Gott. Und sie leben weiter und sie sprechen zu unserem Höchsten, zu unserem Vater im Himmel. Kann er sich dieser Bitten erwehren, ein Leben lang, für immer? Wird er niemals tun. Gott wird sich dadurch verherrlichen, dass er alle diese Gebete erhört hat. Wir sind sehr beschränkt in unseren Möglichkeiten, wie wir denn denken, dass Gott Gebete zu erhören habe. Wir beten manchmal um Gesundheit, dass jemand nicht an Krebs wird, dann stirbt er doch und wir denken, Gott hat unser Gebet nicht erhört. Ja, das ist unsere sehr eindimensionale Art, wie wir denken. Dass wir glauben, jetzt wäre das Gebet nicht erhört. Aber ich bin der festen Überzeugung, wie bei Mose, dass Gott jedes Gebet erhören wird. Warum? Weil er es verheißen hat. Wer bittet, dem wird gegeben. Er hätte uns niemals aufgefordert, in seinem Namen zu beten, wenn das am Ende nur ein Fake ist. Und ich glaube auch, unsere Gebete sind viel mächtiger und wirksamer, als wir das oft denken. Es ist so schade, dass wir so wenig beten. Was würde Gott nicht gerne mehr tun, wenn wir nur mehr beten würden? Die jenseitige Welt gerät in Bewegung in dem Moment, wo wir beten. Wir kriegen das nicht mit, ja, wir leben ja auf der Erde. Es ändert sich der Straßenverkehr nicht und das Wetter auch nicht. Und mein Gehaltskonto auch nicht. Aber in der jenseitigen Welt gerät durch ein Gebet, geräten die Wesen in Bewegung. Und ein Gebet ist eine mächtige Waffe. Wir unterschätzen das. Wir brauchen manchmal die Erinnerung dann, dass da etwas aus dem Jenseits in unser Diesseits bricht, um uns daran zu erinnern, dass wir hier nicht alleine sind. Und dass Gott seine Zusagen einhält. Und dass er nichts verspricht, was er nicht auch tut. Und der Mose hier auf dem Berg der Verklärung merkt in diesem Augenblick, Gott hat sein Gebet erhört. Er hatte sich das Land zu sehen gewünscht, aber alles, was er sieht, was er sehen will, ist Jesus allein. Ist das nicht schön? Wir wünschen uns oft so große Sachen. Was wünschen wir uns nicht alles? Was glauben wir nicht, was wir alles brauchen? Aber eigentlich erinnert uns diese Geschichte, wir brauchen vor allen Dingen eins. Nur ihn allein zu sehen. Das ist so ein ABC-Moment. Allein mit Christus auf dem Berg. Allein auf dem Berg mit Christus, ne? ABC. Allein auf dem Berg mit Christus. Ein ABC-Moment. Und das ist der letzte Punkt. Fünftens, Zeugen Jesu werden vor Entmutigung bewahrt durch die Erfahrung gemeinsamer Jesus-Allein-Momente. Ich glaube, dass wir Christen das wirklich nötig haben. Egal, wie lange wir im Glauben stehen. Warum ist das so? Weil wir einfach nicht lernen. Gott greift in unser Leben ein, tut wunderbare Dinge und am nächsten Tag ist es so, als wäre nichts passiert. Kommt das nächste Problem, wir fangen wieder an, schlaflose Nächte zu haben und Sorgen zu machen, die Probleme gehen von vorne los. Es ist so, als hätten wir nie was erlebt. Wir fangen wieder bei Null an. Es ist so ein bisschen wie eine Hirschkuh nach Wasser lechzt, so lechzt meine Seele nach dir, oh Gott. Gott hat einen Durst nach ihm in uns hineingepflanzt, der auch dadurch genährt wird, dass wir so unfassbar schwach sind. Wir sind so unfassbar schwach. Wir können nicht auf Vorrat glauben. Wir werden immer wieder in Prüfung gestellt, indem wir das Gefühl haben, ich habe nichts verstanden, ich habe dich niemals erlebt, du hast niemals meine Gebete erhört, ich fange bei Null an. Ich werde eigentlich immer wieder eingeschult. Ich sage das zu meiner Schande. Ich weiß nicht, vielleicht seid ihr besser als ich, aber ich kann in meinem Leben nur sagen, ich brauche diese Jesus-Allein-Momente ständig. Es reicht mir nicht, das mal zu haben, weil ich weiß, dass mein Glaube schwach ist. Und dass jedes Mal, wenn die nächste Herausforderung kommt, ich das Gefühl habe, du hast gar nichts gelernt. Null. Vergib mir, Herr, hilf meinem Unglauben. Ich bekenne zu meiner Schande, dass ich das gestern nicht ändern kann und das morgen nicht weiß. Ich lebe jetzt im Augenblick. Ich habe nichts in der Hand. Ich habe keine Kontrolle. Ich bin nicht der Macher aller Dinge. Ich bin nicht der Schöpfer. Ich bin hilflos. Ich brauche dich. Und manchmal ist es gut, in solchen Augenblicken zu verstehen, dass Gott von uns nicht erwartet, dass wir von allem Pläne haben. Er erwartet nur von uns Abhängigkeit. Er hat von der Rebe nicht gesagt, dass sie den Weinstock erklären muss, wie sie zu ernähren sei. Er hat nur gesagt, bleibt am Weinstock, mehr nicht. Mir geht es in unserem Missionswerk so, ich habe von vielen keinen Plan. Wir machen da eine ganz verrückte Geschichte, haben da ein Riesenobjekt gebaut. 1600 Quadratmeter, ein Pflegeheim, eine Berufsschule, ein Gästezentrum. Ich habe das Geld überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wie das gebaut wird. Ich kann auch die Mitarbeiter nicht bezahlen, die wir demnächst einstellen müssen. Das Geld ist nicht da. Aber ich weiß, dass Gott uns dahingestellt hat. Ich weiß, dass noch viele von diesen Momenten kommen werden, wo ich weiß, ich stehe hier vor dem Nichts mit leeren Händen, hilflos und ich brauche wieder so einen Jesus-Allein-Moment. Und ich hatte schon ganz viele davon, aber das reicht nicht. Ich brauche morgen wieder einen. Und so werde ich den Rest meines Lebens verbringen. Ich werde immer wieder eingeschult, werde immer wieder bei Null anfangen. Immer wieder vor den Heiland treten und sagen, Herr, ich brauche wieder eine Ermutigung. Sorry, schon wieder verbraucht. Hat nur für gestern gereicht. Und so ist es. Und so dürfen wir unser Leben leben. Und der Heiland weiß das. Und er möchte eigentlich nichts von uns. Er will keine Antworten. Er will nur Abhängigkeit. Er will nur, dass wir ihm das bekennen. Herr, ich kann es nicht. Ich brauche dich. Und vielleicht brauchen wir im Leben auch nicht viel mehr, als zu sagen, ich brauche so einen Moment Jesus allein. Vielleicht müssen wir uns das immer wieder bewusst machen. Und die Dinge einfach passieren lassen. Uns nicht hektisch die schlaflosen Nächte um die Ohren hauen. Die Dinge einfach passieren lassen. Es wird geschehen, was er will. Ich muss mich nicht zersorgen. Ich kann sowieso nichts ändern. Ich kann die Vergangenheit nicht ändern und ich kann die Zukunft nicht planen. Ich kann nur im Augenblick leben, abhängig vom Heiland. Der Elia musste lernen, dass solche einsame Wolf-Einstellungen zum Untergang führen. Der glaubte, er wäre Einzelkämpfer und wusste nicht, dass Gott 7000 übrig gelassen hatte. Er hatte keinen Überblick, den habe ich auch nicht. Ich gestehe mir ein, so einer wie Elia zu sein. Ich habe keinen Überblick. Ich weiß nicht, was Gott sonst tut. Ich habe keine Ahnung. Ich kriege es einfach nicht mit. Ich kriege noch nicht mal mein eigenes Leben auf die Reihe. Aber Gott tut es. Es ist seine Gemeinde und wir gehören zu ihm. Und als der Mose am Tiefpunkt angekommen ist, oder der Elia am Tiefpunkt angekommen ist, schickt er ihm einen Elisa und viele Prophetenjünger, die die Arbeit weiterführen. Wenn wir aufhören, dann wird jemand anders kommen und es weitermachen. Keine Angst, der Herr weiß das, seine Gemeinde. Und mit diesem Blick auf Jesus darf sich auch unsere Perspektive erweitern. Es war eine gemeinsame Erfahrung dieser drei Jünger. Den hat nicht nur einer gemacht, den haben die alle drei gemacht. Es hat sie alle drei ermutigt, dieser gemeinsame Blick auf den Heiland. Und ich schätze das, dass wenn wir uns treffen, dass wir am Ende die Hände falten und miteinander beten. Dass wir den Heiland immer wieder einladen. Du bist der Mittelpunkt unseres Daseins. Und wenn wir Gemeinschaft haben, dann haben wir die um den Heiland und dann sollen wir die Hände falten und miteinander beten. Auch füreinander beten. Unsere Schwachheit uns auch einzugestehen. Nicht mit so einer Maske rumlaufen, ne? So und so vorspielen, wir wären die Superchristen, die alles auf der Reihe haben. Haben wir nicht. Ist Quatsch. Wir dürfen uns ehrlich eingestehen, dass wir es nicht auf die Kette kriegen. Dass wir manchmal Beziehungen ruinieren. Dass wir pleite gehen. Dass wir einen Unfall machen. dass wir Menschen beschädigen. Das ist alles, so ist es, das ist die Wahrheit. Und dann stehen wir in Gnade vor dem Heiland und gehen auch gnädig miteinander um. Mit dem Blick auf Jesus darf sich unser Blick weiten, weit über die schlechten Nachrichten in unseren Zeitungen hinaus, bis zu seinem Reich, dass er in Gerechtigkeit regieren wird, bis wir in Ewigkeit bei ihm sind. Gottes Wort sagt, er gebe euren Herzen erleuchtete Augen, damit ihr seht, zu welch großartiger Hoffnung er euch berufen hat, damit ihr wisst, wie reich das herrliche Erbe ist, das auf euch die Heiligen wartet. Das ist ein Ausblick, oder? Sich selbst zurücknehmen, damit Christus sichtbar wird, wenn Menschen nach einer Begegnung mit uns mehr Jesus sehen, dann haben wir uns richtig verhalten. Es gibt noch viel mehr zu sagen, aber das für heute. Möge der Herr das segnen. Amen.